Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
So, ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein kann in Ditzingen. Und ich habe mal so ein Thema mir überlegt, weil viele Leute sagen, boah, ich möchte so geistlich wachsen, im Glauben wachsen. Und wir haben uns in den letzten Wochen in Ludwigsburg da auch ein bisschen mit beschäftigt, mit dieser Grundidee. Und ich habe mal ein Teilbereich dieses Riesenfeldes versucht zu beackern. Ich habe es mal so genannt, im Glauben wachsen durch Entsorgung. So soll mein Thema heute also lauten. Im Glauben wachsen durch Entsorgung. Ich habe es ein bisschen mit Musik unterlegt, also immer wieder, nein. Also ich denke, das wird gleich noch funktionieren alles. Das passt, weil ich bin darauf angewiesen, ja, also ich kann sonst ein bisschen erzählen über Synergeo und über unsere Firma und was wir da alles machen, ja. Also von daher, ja, kein Problem. Wollt ihr noch was wissen? Also der Gebetstag, wollte ich nur sagen, auch die Konfirmation haben, man kann sich trotzdem einklicken, denn es beschränkt sich nicht nur auf den Gottesdienst. Nebenbei wird es auch noch viele Kreativaktionen geben, die man selber für sich zu Hause machen kann, ganz niederschwellig und Corona-konform, wo man zum Segen wird für sein Stadtviertel. So viel sei nur gesagt. Und da müssten wir jedem sagen, ja, da bin ich ja dabei. Ja? Und ich sehe es in vielen Gesichtern, wenn auch durch Masken hindurch, dass ihr begeistert seid. Ja, ja doch. Jetzt wird's mehr. Genau. Also das ist eine Geschichte. Oder wir machen in Ludwigsburg zum Beispiel, wir machen so eine Art 24/7 Gebetsraum. Wobei eigentlich stimmt's nicht. Ich glaube, wir machen nur 24/3, also es sind nur 3 Tage. Weil wir haben sonntags immer, da machen wir den Gebetstag, ne? Und am Mittwoch haben wir die Jesus AG, junge Erwachsenenarbeit, und wir wollen das in diesem Zeitraum machen. So, jetzt geht's los. Yeah! Im Glauben wachsen. Durch Entsorgung, so habe ich es mal genannt. Und am Anfang habe ich gedacht, Mensch, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man träumt ja vom Urlaub. Wer träumt vom Urlaub gerade? Ja, ein paar schon, ne? Wäre schon mal toll, ne? Ostern? Ich wollte Israel Pfingsten nach Israel mit dem evangelischen Jugendwerk Reise machen. Wir haben es noch nicht ganz abgesagt, aber wir gehen davon aus. Ich kriege bisher keine Impfung und ich glaube, die lassen nur geimpfte Leute rein. Ach, das ist alles schwierig. Also das heißt, das müssen wir uns alles ein bisschen abschminken, aber vielleicht tun Bilder schon mal gut. Ja, ein paar Bildchen. Ich habe von meiner letzten größeren Reise ein paar Bilder mitgebracht und da kann man ein bisschen sehen. Also das finde ich, das sind schöne, nette Bilder und ich bin da schon ein bisschen fasziniert. Ja, so, jetzt brauchen wir, das brauchen wir nicht. Weiter. Genau. Weiter. Ja, das ist ein schönes Bild. Da war ich in Südafrika. Vor, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Heute im Rückblick sagen, wir haben alles richtig gemacht. Ja, wir sind im Januar noch geflogen. Also das heißt, wir sind kurz vor Corona, als es richtig losging, sind wir wieder hier gewesen. Und wir waren dort in einem Nationalpark. Ja, und ich muss euch sagen, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Safari-Park wart. Ja. Aber wenn man dort ist, so, das ist erst am Anfang, ich bin ja nicht so Zoogänger. Ja, Wilhelmer, ja, vielleicht vor 15 Jahren mal dort gewesen oder so. Also jetzt nicht, wo ich ständig bin. Aber wenn man dort so ein freier Wildbad, man hat wirklich das Gefühl, ja, weil so ein Park, der ist 30 auf 20 Kilometer. Das ist was Großes. Und dann fährt man so mit seinem Auto durch, ja, und dann sieht man diese Teile, wollte ich schon sagen, Tiere, Geschöpfe, ja, riesige Geschöpfe. Und das ist der Hammer. Wenn man das nächste Bild macht, dann kommen die auch manchmal ganz nah. Auch hier sieht man ein bisschen Zebras, ja, ist auch immer toll. Ja, die galoppen dann so durch die Gegend. Und hier so ein Elefant, boah, und es war ungefähr 15 Meter vom Auto entfernt. Ja. Manchmal ist auch ein bisschen ungutes Gefühl. Ja. Man sagt so, wenn vor allem bei den Elefantenbullen, wenn es hier so ein bisschen Flüssigkeit kommt, dann sind sie unter Stress. Da sollte man eher vorsichtig sein, ja. Wir sind da so mit dem Auto auch unterwegs gewesen, ja. Auch so bei Mutter und Junges muss man auch ein bisschen aufpassen, ja. Weil wenn die dann so aufs Auto direkt zukommen, merkt man auch so ein gewisser Größenunterschied zwischen unserem Fahrzeug und diesem Tier. Und man überlegt, wie viel Kilos wird es auf die Waage bringen. Das möchte ich nicht jetzt direkt auf meinem Autodach haben. Also von daher haben wir dann auch öfters mal den Rückwärtsgang wieder eingelegt. Geordneter Rückzug. Ganz vorsichtig, ja. Aber es war spannend, das einfach zu erleben und so ganz dicht da zu sein, ja. Und ich sag mal, da entsteht auch so ein bisschen Jagdinstinkt. Ja, man fährt da so rum und überlegt, ja, wo sind, könnten die Tiere sein? Habt, seht ihr was am Horizont? Und da gibt's so Karten, die dann verteilt sind, ja, bei den Ranger-Stationen, wo Tiere gesichtet wurden, welche, ja. Und dann kann man so für seine innere Liste zum Abhaken, kann man dann die Stationen anfahren und hofft, dass man diese Tiere auch sieht. Man sieht nicht immer alle. Ich habe noch mal eins hier. Der ist auch sehr beeindruckend. Der Löwe, ja. Der Löwe, das ist schon faszinierend. Also meistens muss man natürlich sagen, der schläft eigentlich. Ja? Nur wenn er hungrig ist, dann rennt er rum, brüllt so ein bisschen rum, ja, und dann ist er aktiv. Und sonst sonnt er sich halt. Ja? Hier war mal an einem Regentag dort. Ja? Und da habe ich noch ein weiteres Bild. Das ist auch toll, ne? Was ist das? Weiß das jemand? Gazellen. Wir haben immer gesagt Katzenfutter. Ne? Ist so. Ja? Weil das ist dem Löwen seine Lieblingsspeise. Ja. Und deswegen sagen die selber, ja, Catfood. Ja. Also von daher, das ist so das Leben. Ne? Fressen und gefressen werden dort im Nationalpark und man kann live dabei sein, schaut sich das an, was der Löwe da so macht und die anderen Tiere. Und ich habe so gedacht, das passt doch ganz gut zu dem Bibeltext zur Entsorgung. Da heißt es nämlich im 1. Petrusbrief, so demütige ich euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, und jetzt kommt's, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Das ist unser motivierender Text für heute. Ja, der Löwe brüllt. Könnte man nicht sagen, boah, was ist das so? Ich habe mal drei Gedanken. Ja. Erstens, der Löwe brüllt und macht Angst. Ich glaube, dass Petrus wahrscheinlich nicht im Safari-Park war, aber ich glaube, Löwen waren bekannt. Und auch die Strategie von Löwen war bekannt. Wie arbeiten solche Raubtiere? Und deswegen, glaube ich, verwendet er das Bild vom Löwen. Und er benutzt es natürlich im übertragenen Sinn für die geistliche Wirklichkeit. Und er sagt, der Teufel, der Widersacher, der Ankläger heißt es hier auch, er benimmt sich wie ein Löwe und er brüllt und er sucht, wen er verschlinge, wen er verunsichere, könnte man vielleicht auch sagen. Wir schauen nochmal auf den Text. Wie heißt er? Ah, okay. So demütige ich euch, ich habe es mal blau unterlegt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das heißt, das ist so ein bisschen die Taktik. Und ich glaube so, dass der schon wusste, der Petrus, wie funktioniert, also wie macht ein Löwe das? Also seine Jagdstrategie. Er ängstigt, er brüllt und er versucht zu isolieren. Ja? Das heißt, kennen wir manchmal, ja? Vielleicht, also jetzt nicht aus dem eigenen Leben, aber so. Es gibt ja Tierfilme von Disney und so weiter. Ja? Und da sieht man ja so Herden, wenn so Tiere, also Katzenfutter, wenn das in der Herde rennt, guter Schutz. Aber sobald sich ein Tier entfernt, also isoliert, dann merkt man auf einmal, dann ist es leicht auch, dass es überwältigt wird. Auf einmal merkt man dann, au, das könnte das Bild sein, was hier dahinter steckt, ja? Dass Lebenssituationen, ja, dass der Widersacher Gottes, dass Lebenssituationen gibt, die auf uns einstürmen, wie ein Gebrüll des Löwen. Und dass dann mehr oder weniger das Gleiche passiert. Dass wir uns ängstigen, uns isolieren und überwältigt werden. Und ich habe mir überlegt, was für Situationen könnten das sein, die uns Angst machen. Da gibt es viele Sachen. Ich denke, bei denen damals war das wahrscheinlich so, das ist ja an Christen vielleicht in der ersten und zweiten Generation geschrieben, dass manche auch vielleicht gesagt haben, wir haben gedacht so, boah, wir sind eine starke Gruppe und Jesus gehört zu uns, es geht gut vorwärts, aber jetzt kommen auch manchmal so Gedanken des Zweifels. Ich glaube, Zweifel sind seit jeher in der Christenheit, gehört es zum Leben, zur Realität dazu. Und manche, glaube ich, sind unsere Zweifel und Sorgen, die wir haben, das sind Dinge so wie ein Brüllen des Löwen, was um uns herum ist. Zweifel. Haben wir aufs richtige Pferd gesetzt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du immer selbstsicher in deinem Glauben? Ich kenne Zweifelsgedanken. Am meisten hatte ich Zweifelsgedanken, als ich Theologie studiert habe. Weil da haben die ganzen anderen Theorien auch sich damit auseinandergesetzt. Das ist aber so schlecht klingt es auch nicht. Ja. Und dann fühlt man sich so im Gespräch mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt den Glauben teilen, die eher atheistisch drauf sind. Man sagt mir, naja, wenn ich so versuche, mal ganz rational, nüchtern mich selber jetzt zu reflektieren, ich stelle mich mal darüber, höre mir zu, wie ich rede. Das ist ja auch nicht immer nur total logisch nachvollziehbar. Ich sage mir im Rückblick, ich bin froh, dass Jesus mich irgendwie immer wieder eingeholt hat und dass ich glauben kann, heute noch. Das ist ein Geschenk. Aber vielleicht durchlaufen manche von uns Zweifelssituationen. Oder Bedrohung. Ich glaube, das war damals auch reell. Der Petrusbrief ist eine Vorbereitung auf das Brüllen des Löwen, auf Bedrohung, Verfolgungssituation. Es ist nicht jeder gerade bei uns im Römischen Reich und der Kaiser brüllt oder so und wir werden verfolgt. Aber es gibt ja vielfältige Arten von Bedrohung, was uns und unser Leben bedroht. Wir sind mitten, gehen durch eine herausfordernde Zeit. Vielleicht betrifft es manche sehr real von uns. 80%, habe ich gelesen, die haben keine Verschlechterung in ihrem, ich sag mal, wirtschaftlichen Auskommen. Aber es gibt doch auch Menschen, die nimmt es jetzt gerade sehr mit. Und manche, die vielleicht auch direkt betroffen sind. Und Menschen gestorben sind im Umfeld. Bedrohung. Ich habe mir nur überlegt, das Dritte könnte auch noch sein, Desillusionierung. Also, dass man so gestartet ist. Vielleicht ging das den Leuten damals auch so, könnte ich es mir zumindest vorstellen, weil das ist ja der Lebensweg. Man startet oft motiviert, aber mit der Zeit gerät so manches in Routine. Man ist dann desillusioniert. Und sagt, boah, ich bin doch mal mit Elan gestartet. Wo ist das Feuer hin? Man ist manchmal auch enttäuscht von sich selber. Gesagt, boah, ich hatte mir mehr gewünscht, mehr erhofft, bessere Entscheidungen zu treffen. Gott, wo bist du jetzt gerade? Und vielleicht sagt man, Mensch, wo bist du? Und habe ich mich da einer Illusion hingegeben? Ich glaube, dass Petrus diese Situation kennt und dass er die Leute damals vorbereiten wollte und uns auch heute vorbereiten will mit diesen Versen. Nämlich, dass wir in so Situationen uns Dinge bewusst machen sollen. Ich könnte es so sagen, der erste Schritt heißt mal Stopp. Und vielleicht brauchen wir manchmal mitten im Getrubel von Gedanken irgendjemand, der mal vielleicht die Notbremse hält, so einen Buzzer drückt und Stopp, Step back. Und mach dir eins erstmal bewusst. Der Löwe, er brüllt nur, sage ich jetzt mal. Oft lässt man sich von diesem Brüllen, das Brüllen ist ja nicht sein Beißen, aber er brüllt und er versucht uns Angst zu machen, so dass wir weggehen von der Herde, auch weggehen von Gott, uns isolieren von Gott. Im Text finden wir es interessant, da heißt es, dass wir widerstehen sollen. Im Text heißt es, wir sollen widerstehen, nämlich Widerstand leisten. Heißt es, dem widersteht fest im Glauben. Dem widersteht fest im Glauben. Und ich glaube, das ist unsere Berufung, dass wir dem widerstehen sollen, dass wir uns bewusst machen sollen, das ist der Löwe, aber er brüllt. Ja, das wissen wir. Aber wir können widerstehen in dem, dass wir uns auf das verlassen, was uns zugesprochen ist, auf Gottes Verheißung und dass es um unsere Glaubensidentität letztlich geht und dass wir sagen, okay, worin bin ich gehalten? Ich bin sein Kind und ich bin in seinen guten Händen. Und warum sollen wir Widerstand leisten? Weil der Löwe immer weiter brüllen wird. Ich glaube, das gehört zur Strategie des Löwen. Und ich glaube auch zur Strategie des Widersachers, dass sein Brüllen jeden Tag da ist. Immer wieder kommt es. Und deswegen sollen wir uns nicht der Illusion hingeben, wenn wir einmal mit Jesus unterwegs sind, läuft immer alles gut. Nein, es wird Widerstand geben, Gegenwind wird kommen. Es werden herausfordernde Lebenssituationen kommen. Ich habe es oben geschrieben, ganzheitlicher Ansatz. Also das heißt, letztlich geht es ja um alles, was uns widerfährt und was etwas macht mit unserem Glauben, dass unser Vertrauen auf Jesus weniger wird. All das kann das Brüllen des Löwen sein. Und wir sollen Widerstand leisten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie? Wie machen wir das? Was für einen Tipp gibt uns Petrus? Und ich würde sagen, das wäre mein zweiter Gedanke, er macht einen Therapievorschlag in zwei Schritten. Der erste Schritt heißt, dass wir entsorgen sollen, ja, beim Vater. Wir sind belastet, ja. Und wir sollen diesen ganzen Ballast abgeben beim Vater. Entsorgen beim Vater. Und da schlägt er Folgendes vor. Nämlich, das heißt, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist ein Hammerversprechen. Wenn ich mir so überlege, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, das stimmt, habe ich schon oft gehört. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich es nicht so oft tue. Eigentlich müsste man das als christliche Disziplin irgendwie einführen, so irgendwie Sorgenweitwurf, ja, dass man das trainiert. Vielleicht als Mannschaft, besser als Einzelner. Weil ich kenne das, wenn dann irgendwie mal was passiert. Es kann manchmal nur ein ganz kleiner Anruf sein und auf einmal beginnt dieses riesen Sorgenkarussell. Kennt ihr das? Bei mir ging das so, ich war unterwegs, es war vor ein paar Jahren, wir haben so eine Freizeit gemacht. Ich war in Ludwigsburg, ich habe am Morgen gepredigt, ja, boah, für Jesus, yeah, yeah. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen, am gleichen Tag, am gleichen Morgen war mein Bruder noch bei mir. Mein Bruder wohnt in Frankreich, 1000 Kilometer von Ludwigsburg, also von hier ungefähr entfernt. So 10-12 Stunden dann unterwegs, je nachdem, wenn er Geld sparen will, 14 Stunden. Das heißt, eine lange Reise. Und er hat das Auto vollgeladen mit Holz und Material, also Erbgut, sage ich mal, von meinem Vater, was der noch in der Werkstatt hatte. Und damit ist er nach Frankreich, ja, zu seinem Haus, damit er da weiterbauen kann und das Material verwendet. Also er fährt da los, es ist mittags mittlerweile, ja. Und dann fahre ich gerade zur Freizeit und dann klingelt das Telefon. Und ich gucke ihm eine Nummer, die mich selten anruft, das ist meine Schwägerin. Und ich höre schon in der, wie sie mit mir spricht. Sie spricht auf Englisch, sie ist Französin, ja. Und dann spricht auf Englisch mit mir und so, ob ich wüsste, wo mein Bruder ist. Und man hört es richtig an der Stimme, dass sie weint. Sie sagt, seit Stunden versuche ich ihn anzurufen. Er meldet sich nicht. Und auf einmal triggert's. Bam, 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 bam. Und ich habe ein so flaues Gefühl im Bauch. Und da war noch nichts mit, ja, wir gehen ja immer mit Jesus behütet durch die Welt oder so, sondern ich habe ein flaues Gefühl gehabt. Aber ich sage euch, ich bin so froh gewesen, dass ich meine Sorgen, dass ich mich daran erinnert habe, dass wo ich hingehen kann mit meinen Sorgen. Weil es wird ja nichts bringen, mit dem Auto anhalten, dreimal ums Auto rennen, irgendwie rumspringen, das bringt nichts. Aber ich wusste nichts Besseres als meine Sorgen zu Jesus jetzt bringen. Und ich habe nicht nur eine kleine Salve an Sorgen hochgeschossen. Ich habe mein Sorgenmaschinengewehr ausgepackt. Also, weil wirklich, das hat mich bedrängt, ja. Am Ende hat sich herausgestellt, dass er nicht richtig auf sein Handy geguckt hat. Als er in Frankreich war, über die Grenze gefahren ist, hat sich das Telefon nicht mehr eingewählt. Toller Ehemann, ne? Aber es läuft ja nicht immer so. Manchmal ist er wirklich anders. Und er traut oder mutet uns Gott auch ganz schön was zu an Sorgen, die nicht so schnell weggehen. Aber sein Versprechen ist hier, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und auf den ersten Blick klingt es vielleicht, und das ist man manchmal enttäuscht, ich habe doch gebetet, aber warum hat sich nichts so getan? Es klingt doch nach einem Deal, das ist doch alles. Ist doch klar, oder? Muss er doch machen. Aber das Interessante ist, denn er sorgt für euch, klingt so ein bisschen, als ob ich gebe mein Sorgengebet ab und dann kriege ich etwas wieder gleich. Aber das steckt gar nicht dahinter, wenn man am Text richtig übersetzt, nochmal genauer hinschaut, heißt es, statt dem, denn er sorgt für euch, heißt, ihm liegt an euch. Finde ich es nochmal ein bisschen eine andere Nuance. Es ist mehr als nur ein Tauschhandel. Ich gebe meine Sorgen und er versorgt mich dann wieder. Sondern es ist eine andere Ebene. Selbst wenn vielleicht nicht alle Gebete gleich erhört werden, sondern es ist eine Zusage, dass ich in seinen Augen durch und durch wichtig bin, mitten in meinen offenen Fragen, mitten in meinen Zweifeln, in meiner Not, in meiner Krankheit, in meinem Leid, in meiner Schuld. Ich bin bei ihm willkommen. Ihm liegt an mir. Und das muss man vielleicht auch mal meditieren. Ihm liegt an dir. Das heißt, es geht hier nicht um eine Erfüllungsgarantie. Oh ja, Gott erfüllt oft und Gott erhört Gebet. Und deswegen lohnt es sich zu beten. Aber es ist kein Automatismus. Aber er will dabei sein. Und vielleicht ist das die größte Ursünde, dass wir ihn oft nicht einbeziehen, erst sehr spät an ihn denken. Und ich habe es mal so genannt, dass wir alles selber managen wollen. Vielleicht ist das so die Ursünde, die in uns steckt, dass wir die Chefs sein möchten. Letztlich ist auf den ersten Seiten der Bibel Adam und Eva diese Geschichte. Letztlich geht es darum, sie selber wollen ihr Leben in die Hand nehmen, nicht immer abhängig sein. Jesus, als er da war und der Bergpredigt, heißt es, warum lebt ihr wie die Heiden, die Gott nicht kennen? Also warum lebt ihr wie die, die denken, es gibt keinen Gott? Ich bin doch da. Ich habe noch einen zweiten Schritt. Also der erste Schritt wäre, dass wir sagen, okay, und auch ohne Garantien, dass alles gleich in Erfüllung geht, ich werfe meine Sorgen auf ihn, denn ich bin ihm wichtig. Und der zweite Schritt ist, klingt jetzt nicht so sexy, würde man heute sagen, ne? Demütige dich unter seine Hand. Herzliche Einladung. Ja? Demütige dich unter seine Hand. Das klingt eher nach Unterdrückung, aber wenn man genau anschaut, ist es Freiheit. Es ist Freiheit. Denn ich muss nur Mensch sein. Ich muss nicht Gott sein. Ich kann es sogar nicht. Denn Jesus sagt, wer von euch hat seine Haare gezählt? Niemand. Wer kann das? Na okay, bei mir ist leicht. Ich mache es Gott auch einfach. Ne? Nein. Da gibt es ja Haarwurzeln, die sehe ich nicht. Ja. Aber das ist ja so die Dimension, dass wir haben unser Leben doch nicht im Griff. Und das Gute ist, ich muss nur Mensch sein. Es geht darum, dass ich die Position einnehme, die mir zusteht. Er ist der Schöpfer. Ich bin Geschöpf. Er ist kein Despot, der über mich herrscht und seinen Knute auspackt. Nein, ich bin sein Kind. Aber er ist mein Vater. Und das heißt, ich glaube, hier gipfelt es, der Glaubensschritt ist, dass ich ihm vertraue und es mir selber immer wieder sage, ich glaube es ihm, mein Leben ist sicher in seiner Hand. Ich glaube, darum geht es. Dass ich es ihm glaube, ein Leben unter seiner Hand, dass ich mich demütige, also wenn ich meine Position unter seiner Hand annehme, dass mein Leben sicher ist unter dem Schutz seiner Hände, das will ich ihm glauben. Ich kann es heute Abend aber leider nicht beweisen. Ich kann auch nicht sagen, die drei Schritte, dann wird es funktionieren, das wirst du spüren, nein. Ich kann darum werben und der Text wirbt darum, dass wir ihm glauben und sagen, ja, ich glaube es ihm. Daran binde ich mich. Mein Leben ist sicher in seiner Hand. Und manchmal kann man es vielleicht erst in der Rückschau merken, oh ja, das stimmt. Ich kann es deswegen bezeugen. Meine Mutter war vor vielen Jahren schwer krebskrank. Ich war damals noch, keine Ahnung, 3. Klasse oder so. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich habe nur gewusst, da ist was Bedrohliches in unserer Familie. Meine Mutter war im Krankenhaus. Ich weiß, mein Vater war jeden Tag dort. Meine Oma ist gekommen und immer wenn meine Oma kam, da war irgendwas. Und so war im Krankenhaus, hatte Krebs, wurde operiert. Aber es stand auf Messerschneide. Wie wird es ausgehen? Keine Garantien. Ich weiß, dass mein Vater jeden Tag dort war. Sie haben am Krankenbett gesungen, gebetet. In der DDR damals, ja, da bin ich aufgewachsen. Das war ein Glaubensschritt. Aber was ich später dann gehört habe, als wir dann schon älter waren und als wir auch über diese Dinge geredet haben, hat meine Mutter gesagt, es war keine schöne Zeit. Aber es war eine wichtige Zeit. Sie hat gemerkt etwas davon, dass sie ihm etwas wert ist, ihrem himmlischen Vater. Und sie sagt, ich kann bezeugen, dass er mich durchgetragen hat, irgendwie. Es war nicht immer alles nur yeah. Aber sie will ihm vertrauen. Mein dritter Gedanke zum Abschluss, den aufrechten Gang üben. Was passiert denn, wenn wir diese Therapie einüben, wenn wir das machen? Den aufrechten Gang üben. Ich glaube, das passiert. Und ich finde es wichtig, das ist nur gemeinsam möglich. Das heißt sozusagen, wir sollen in der Herde bleiben. Ja? Weil der Löwe brüllt ja, um uns wegzukriegen von der Herde, aus der Gemeinschaft herauszuholen. Weil die Geschwister, und deswegen ist Gemeinde so wichtig, wir sind einander wichtig, weil wir uns stützen. Wenn es uns super gut geht und nicht immer alles so läuft, wie wir es toll finden, dann sagen wir, boah, wozu brauche ich Gemeinde? Es gibt ja einen Livestream. Nein, keine Ahnung. Ist zu den Zeiten ganz schön schwierig, ja, heutzutage. Es gibt 1000 gute Livestreams, ja. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir die Community pflegen, die Beziehungen pflegen, dass keiner allein ist. Es ist nicht leicht in diesen Zeiten. Heute vor einem Jahr war der erste, nee, stimmt nicht heute, sonst war gestern oder morgen, weiß nicht mehr ganz genau. Vor einem Jahr ist der erste Gottesdienst, der ausgefallen ist. Ist ein Jahr jetzt her. Leute, ich habe manche seit einem Jahr nicht mehr gesehen in Ludwigsburg. Jetzt könnte man sagen, ja, bist selber schuld, dein Job ist hinter jedem herzurennen, an Briefkasten klopfen oder sowas. Wir haben 1000 Angebote gemacht für Community und es nehmen viele wahr, muss man wirklich sagen. Unsere ganzen Kleingruppen, also ich glaube, die Datenleitungen, die glühen, ja. Aber es ist natürlich nicht so wie echt. Und ich freue mich auf die Zeit und ich bin davon überzeugt, sie wird auch wieder kommen, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen, ja. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Aber wenn das unsere einzigen Probleme sind. Also was ich damit sagen möchte, ist aber, die Gemeinschaft letztlich ist wichtig. Und wir können das stützen und das aufrechten Gang können wir nur zusammentun und uns bei der Herde halten, dass der Löwe einen nicht wegdringt, denn das kann er. Er kann es. Durch 1000 Zweifelsfragen, dumme Gedanken, die aufkommen, bringt er uns weg. Er schmälert das Vertrauen, das Misstrauen zwischen Menschen und letztlich auch unser Misstrauen zu Gott, zu unserem Vater. Braucht also wir, das ist unsere Aufgabe, wir brauchen so, ich nenne sie mal einen Blick nach oben Erinnerer, ja? Das wäre gut. Da verlasse ich jetzt ein bisschen das Bild von der Herde. Vielleicht müsste man sagen, bleib in der Herde Erinnerer. Deswegen ist Gemeinschaft wichtig. Aber mir kam das so mit dem aufrechten Gang, weil ich glaube, das ist so, wenn man, dann muss man nicht mehr gebückt laufen, wenn man sagt, okay, ich praktiziere das, ein Glaubensschritt, ich werfe meine Sorgen auf ihn und ich nehme meinen Platz ein, ich darf Kind sein und ich vertraue ihm, dass er für mich sorgen wird. Ich glaube, dass es dann den aufrechten Gang gibt. Und ich merke das ja, mein Bruder, heute erzähle ich 1000 Geschichten von meinem Bruder, aber der ist ein passendes Beispiel, er ist nicht da, über den kann man einfach erzählen und reden. Ja, der wehrt sich nicht, der guckt auch keinen Livestream dann hier. Der hat einen eigenen enorm, ja. Aber der ist, die haben 3 Kinder, ja. Und der Jüngste ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ich war so kurz nach Weihnachten war ich dort. Und hab dem Kleinen beim Laufen zugeschaut, der läuft jetzt, ja. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen davor, ja. Der ist noch nicht gelaufen. Aber wisst ihr, was ihm hilft? Der läuft ja so, als ist er ein Wanken, ja. Und der wankt da, vor allem, weil er unter Lasten leidet. Und diese Lasten ist das Schönste, was er hat, nämlich sein Spielzeug, ja. 1000 Kuschelbären, dann wankt er durch die Gegend. Man muss sich erinnern, lass deine Sorgen fallen. Ja? Und manchmal muss er auch sagen, komm, guck hierher. Guck nicht auf den Boden, auf das, wo du da lang wankst, sondern schau zu mir. Komm her, komm her. Jetzt kann man es über. Duzi, duzi. Nein. Aber versteht ihr? Aber wenn man so lockt, auf einmal, da guckt er in dir in die Augen, ja, und dann rennt er auf deine Arme zu. Und manchmal, glaube ich, brauchen wir das sowas im Geistlichen, so irgendwie ein Erinnerer, dass wir nicht auf die Dinge so runterschauen, sondern dass wir den Luxus uns gönnen, zu sagen, ich schaue dem anderen in die Augen und ich laufe auf den anderen zu. Das heißt, wir brauchen irgendwie so. Ich habe mir jetzt gesagt, die Welt braucht Schwärmer, aber Schwärmer für Jesus, dass wir sagen, und wir glauben es ihm trotzdem. Auch wenn es manchmal 1000 Mal dagegen spricht, wir glauben es ihm, er hat es uns versprochen. Man könnte es fast sagen, das ist ja fast wie Zurückbrüllen zum Löwen. Bäh, du hast nicht das letzte Wort. Ich will mich jetzt aber auch nicht überheben, dass ich so stark bin, immer gegen den Löwen anzubrüllen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist und dass es uns verbindet weltweit. Und da komme ich zur letzten Textpassage, denn die Leiden, ich sag mal auch das Brüllen des Löwen, was vielleicht manchmal auch sehr hart werden wird. Wir können es in Deutschland glücklich schätzen, dass wir unseren Glauben frei ausüben können. In anderen Teilen dieser Erde ist es nicht so. Aber das ist ein weltweites Phänomen, dass das Brüllen eben oft auch nicht nur Brüllen ist, sondern dass es wirklich dann in konkrete Herausforderungen reinführt, in Leiden und Durchhalten und Aushalten. Und dass wir da nicht alleine sind, sondern dass wir getragen werden von anderen. Ich glaube, das ist der Sinn auch dieses Textes, dass er sensibilisieren möchte. Das ist unser Anteil vielleicht an den Leiden von Jesus. Und wir sind zusammen, egal wo wir sind, die Leiden sind verschiedenartig. Sehr konkret vielleicht damals im Römischen Reich. Ja, es gibt auch in Ländern heute sehr konkret. Ich habe 2 Iraner bei mir in der Gemeinde. Der eine muss sich entscheiden zwischen seiner Frau oder seinem Glauben. Er hat sich für Jesus entschieden. Sie hat ihn vor die Wahl gestellt. weil es ihr um ihre Karriere ging. Sie hat einen guten Job dort im System. Und so hat das Land verlassen, wie seine zwei Brüder auch. Jetzt sind sie hier in Deutschland angekommen und mitten durch Corona in unseren wenigen Live-Präsenz-Gottesdiensten, der ist fast jedes Mal da. Und er sagt, Tobi, mein Pastor Tobi, so lustig, also würde kein normaler Deutscher reden, ja, so, Pastor Tobi. Ja. Aber es ist cool, du siehst etwas davon, dass er die Gemeinschaft braucht und dass wir einander helfen können. Und ich habe keinen Trick jetzt, bah, und so machen wir es und so ist es immer unser Gefühl. Nein, es ist oft nicht. Aber unsere Aufgabe, und deswegen ist Gemeinde so wichtig, glaube ich, dass wir füreinander, ja, dass wir beten für die Herde, füreinander, und dass wir einander wahrnehmen, dass nicht jeder nur sein Leben so vor sich hin lebt, dass wir so Individualisten sind, wie die unsere Gesellschaft das oft nahelegt, sondern dass wir eine Community sind, eine Gemeinschaft, eine Herde. Wie macht ihr das? In euren kleinen Gruppen. Ich habe einen guten Freund von mir, wenn ich den besuche, ja, der ist es so, wir reden über tausend Sachen, über den Urlaub und sonst was, genießen den Abend und so. Und bevor wir gehen, jedes Mal sagt er, aber jetzt beten wir noch. Finde ich cool. Ja. Ich vergesse das manchmal. Manchmal denke ich aber auch dran. Ja. Aber es hat mir oft gut getan, meine Perspektive nochmal gezeigt, ey, wir sind verbunden. Und wir nehmen einander wahr, wir sind uns nicht egal. Weil wir ihm wichtig sind, soll uns der andere auch wichtig sein. Das macht Gemeinde aus. Und dass wir füreinander beten, die Not wahrnehmen von den anderen, ich glaube, dazu will uns dieser Text einladen, weil manchmal fällt es schwer, allein die Sorgen auf den Herrn zu werfen. Und wir brauchen die Hilfe von anderen. Und manchmal können wir selber nicht mehr beten. Aber dann betet ein anderer für dich. Und ich möchte es jetzt für uns tun. Und Jesus, ja, dein Wort ist sehr realistisch, sehr lebensnah. Es bereitet uns vor aufs Leben, wie es ist, dass der Löwe brüllt durch verschiedenste Situationen, in denen wir sind, in die wir kommen oder in denen anderen gerade sind. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es einfach leicht ist, dir zu vertrauen. Aber wir wollen es dir glauben, dass unser Leben in deinen Händen geborgen ist, weil wir dir etwas wert sind. Jeder von uns ist dir einen ganzen Christus wert. Du hast dein Leben gegeben am Kreuz, dass wir zu dir gehören dürfen in Ewigkeit. Und danke, Herr, dass wir die würdevolle Aufgabe haben, füreinander einzustehen im Gebet. Schenk uns Wahrnehmung, ein wachsames Herz für die Nöte der anderen, unserer Zeit, auch der Menschen um uns herum. Und dass wir diese Sorgen dir immer wieder nennen. Und so lass uns wachsen im Glauben. Und erleben, dass, wenn wir gemeinsam die Sorgen auf dich werfen, dass es wirklich Entsorgung ist. Und dass sich was verändert. Unsere Perspektive. Und dass wir dir wieder vertrauen können. Darum bitte ich, Herr. Amen.